Hallo und willkommen zur Folge 28 der Nintendonauten. Mein Name ist Thomas und heute wird es wahrscheinlich etwas kürzer, da wir eigentlich oder ich nur ein Thema habe, was ich mit euch besprechen möchte. Und zwar das Nindies Showcase Spring 2018. Das war eine Mini-Direct, die ja im Prinzip heute abgehalten wurde. Ich erinnere mich noch an den Showcase der Nindies im letzten Herbst. Da hatte ich auch eine Folge dazu gemacht. Und ich freue mich, dass Nintendo die Indies bzw. Nindies so pflegt und dass da immer weiter Spiele kommen. Apropos Indies, heute wurde auch Shantae and the Pirate's Curse für die Switch im eShop veröffentlicht. Kostenpunkt liegt bei 16,22 €. Hat mich sehr gefreut. Im letzten Jahr ist ja schon der Nachfolger Shantae Half Genie Hero für die Switch erschienen. Das ist eigentlich eine Serie, die ich lieben müsste, vom Artstyle her, diese 2D-Plattformer mit leichten Metroidvania-Elementen. Ich besitze Pirate's Curse auch schon für Wii U und 3DS und aktuell könnte ich es auch für Game Pass für die Xbox spielen, aber letztendlich habe ich dann doch noch gar keinen Teil durchgespielt. Dabei ist die Serie auch schon relativ lange. Ich erinnere mich an einer, ich glaube, ein Game Boy Color wurde das schon veröffentlicht. Von daher, ich muss mal unbedingt diese Serie nachholen. Ja, Sega kündigte zudem Sonic Mania Plus an. Das ist eine erweiterte Fassung, in der man Mighty das Gürteltier und Ray das Eichhörnchen spielen kann, also zwei neue spielbare Charaktere. Zudem gibt es einen Mehrspieler-Wettbewerbsmodus, neu gestaltete Levels, optimierten Schwierigkeitsgrad bei Bossgegnern. Es gibt so eine Playback-Wiederholung für einen irgendwie Speedrun-Versuchen, kann man das irgendwie nutzen. Und eine andere oder neue Speicherfunktion. Wer schon die eShop-Fassung von Sonic Mania besitzt, der kann diese neuen Inhalte kostenlos abgreifen. Allerdings, und das ist jetzt neu, kommt Sonic Mania Plus für Switch, PS4 und Xbox One auch als Einzelhandelfassung für 29,99 € diesen Sommer in den Handel. Diese Retail-Fassung soll eine hochwertige Verpackung mit Holographie-Effekt beinhalten, was auch immer das ist. Weiterhin ein 32-seitiges Artbook und ein Wendecover im Sega Mega Drive-Stil. Auf das bin ich mal sehr gespannt, wie das irgendwie so aussieht. Weil ihr wisst das ja, USK-Logos bin ich kein Fan von und deswegen sollten von mir aus eigentlich jedes Spiel ein Wendecover haben. Das Spiel war ja sehr beliebt im letzten Jahr und da wunderte ich mich deswegen, weil das so ein Hype war. Ich glaube, war auch Jubiläumsjahr von Sonic oder so, ich erinnere mich da jetzt nicht mehr ganz genau dran. Aber so Sonic Mania, diese 16-Bit-Optik, das sieht aus wie ein neues Mega Drive-Spiel. Da gab es einen Hype drum, ist auch letztendlich das beste Sonic gewesen, was im letzten Jahr irgendwie veröffentlicht wurde. Und da überraschte es mich doch, dass dann Sega das nicht ausgenutzt hat und da nicht auch eine Retail-Fassung schon damals veröffentlicht hatte. Es gab eine Collector's Edition, wo alle dann gemeckert haben, warum ist das Spiel nicht auf der Cartridge mit dabei? Und na gut, das wird jetzt mit Sonic Mania nachgeholt. Mit ja den Extras, da werden Sammelpuristen sicher auf ihre Kosten kommen. Weiterhin hat es mich auch gefreut, dass Flashback the 25th Anniversary, oh Gott, das ist mein Englisch, tut mir leid, für die Switch vorgestellt wird. Also die Jubiläumsedition von dem Spiel Flashback. Ich spielte damals Flashback auf dem Super Nintendo und ich liebte es. Und obwohl ich aufgrund des Schwierigkeitsgrades nicht so weit kam, aber ich habe es irgendwie immer wieder gespielt und fand die Animation, die Welt, alles so richtig toll, erinnerte mich an Another World. Und es war auch eins der ersten Spiele, wo Motion Capturing eingesetzt wurde. Das ist insgesamt ist das so ein 2D-Action-Adventure und es gibt einen realistischen Bewegungsablauf. Und zwischen den Levels gibt es manchmal so kurze Zwischensequenzen, die an einen Film erinnern. Und ja, die neue Fassung soll dem Original treu bleiben. Also das Spiel sieht quasi so aus wie damals, beziehungsweise wie wir denken, dass es ausgesehen hat. Und es hat halt nur höher aufgelöste Grafiken, damit das halt an modernen TVs besser angepasst ist. Weiterhin ist irgendwie eine neue Speicherfunktion enthalten und es gibt auch so eine Rewind-Funktion, das scheint aktuell Trend zu sein. wo man dann halt irgendwie Szenen auch zurückspulen kann. Das ist bei manchen Sprungpassagen vielleicht auch ganz notwendig. Ansonsten bleibt es dem Spiel sehr treu. Soundtrack wurde auch nochmal komplett überarbeitet und das ganze Paket kommt dann in einer physischen Special Edition quasi in den Handel. Und zwar beinhaltet das dann das Spiel mit einem Retro-Metall-Case im Cartridge-Stil, eine nummerierte Metallkarte, wofür auch immer die jetzt gut ist. Wahrscheinlich um zu sagen, sogar, hey, ich habe Version 5 von 35.000 oder so, einer farbig bedruckten 24-seitigen Anleitung, die der Originalanleitung nachempfunden ist. Das ist momentan ja eh wieder so ganz witzig. Früher waren die Anleitungen normal und heute wird damit beworben, dass ein Spiel eine farbige Anleitung hat. Das ist so, so ändern sich die Zeiten. Weiterhin ist der digitale Soundtrack dabei und das alles kommt in einer Sammlerbox für 39,99 Euro. In einer, wie gesagt, limitierten Fassung, ich glaube 30.000 Exemplare, am 7. Juni 2018. Und auch wenn ich mich über diese Ankündigung gefreut habe, bin ich auch so zugleich so ein bisschen unentschlossen. Ja, es hängt bei dem Titel echt viel Nostalgie dran, weil ich fand das Spiel 93 einfach toll, aber 93 war ich halt jung. Ich sag nicht das Alter, ich war jung. Aber ich weiß halt, der Schwierigkeitsgrad war schwer, wirklich, ja, und die Steuerung furchtbar. Und beides ist halt nicht mehr so zeitgemäß und die Speicherfunktion hilft da jetzt vielleicht dabei, aber trotzdem, ich glaube, das Spiel ist so ein kurzes Spiel, so 5-8 Stunden maximal, denke ich, bis es durchgespielt ist. Es ist nur die Originalfassung in HD dabei, nicht noch das Remake, das mal für PS3 veröffentlicht wurde. Und dafür halt 40 Euro. Gut, muss jeder für sich selber wissen, weil die Goodies sind ja ganz nett. Aber ich bin da, wie gesagt, unentschlossen, ob das da nicht eins dieser vielen Titel ist, die ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten, ich habe so oft irgendwie alte Spiele wieder gespielt, weil ich dachte, yeah, toll, endlich wieder XY spielen. Und dann habe ich es gespielt und habe gedacht, das gefällt mir ja gar nicht mehr. Oder das hatte ich besser in Erinnerung. Das ist ja sowieso ein grundsätzliches Problem. Nostalgie, die Zeit, die verklärt sehr viel. mehr als wir so denken. Einer meiner Most Wanteds dieses Jahr ist allerdings Monster Boy and the Cursed Kingdom. Dem einen oder anderen Podcast-Hörer ist vielleicht aufgefallen, dass ich 2017 sehr von Wonder Boy The Dragonstrap irgendwie geschwärmt habe. Ich habe es geliebt. Das ist ein Remake vom 89er Master System-Spiel Wonder Boy 3 The Dragonstrap. Und zeitgleich war dieses Remake eben mein erster Berührungspunkt mit der Serie, da ich als Kind nur Nintendo-Konsolen besaß. Ja, Sega Dreamcast war, glaube ich, meine erste eigene Konsole, da war ich aber kein Kind mehr. Wonder Boy ist eben ein Metroidvania und ich liebe diese Art von Spielen. Das Remake sieht dabei aus wie ein Zeichentrickfilm und war deswegen eins der wenigen Remakes, wo ich die Möglichkeit hatte, zwischen alter und neuer Grafik umzuschalten und es nicht so oft gemacht habe, da ich die neue Grafik so viel schöner fand. Also von daher ganz, 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 ganz tolles Spiel. Und dieses Spiel hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Und Dragonstrap, also das Remake, verkaufte sich auf der Switch so oft wie auf allen anderen Plattformen zusammen. Das hat jetzt der Publisher nochmal bekannt gegeben. Monster Boy and the Cursed Kingdom setzt die Wonder Boy-Reihe quasi fort. Das ist eine spirituelle Fortsetzung und aus Lizenzgründen heißt es aber jetzt Monster Boy statt Wonder Boy. Ende 2017 wechselten die Entwickler ja auch noch die Optik. Die glichen die jetzt so ein bisschen mehr dieser Zeichentrick-Optik an. Also die Sprites sind jetzt schöner animiert. Ja, das hatte meine Vorfreude nochmal dann gesteigert. Und das Spiel wird jetzt im Laufe des Jahres für PS4, Xbox One und Switch veröffentlicht. In Nordamerika sogar als Handelsversion. Und der Publisher FDG Entertainment hat jetzt verlauten lassen, dass die Vorbestellerzahlen zwischen Switch und PS4 bei 10:1 liegen. Also die Switch schlägt die PS4 diesbezüglich um das Zehnfache. Und das ist eine Entwicklung, die immer mehr Indie-Entwickler sehen, dass diese Spiele auf der Switch extrem gut laufen, sich extrem gut verkaufen und deswegen auch immer mal wieder eine Retail-Veröffentlichung gibt. Das Spiel wird aber nur in Amerika als Retail veröffentlicht, weil es irgendwie Lizenzprobleme mit Europa gab. Irgendwie, da war so etwas. Aber trotzdem, Dragon's Trap hat sich auf der Switch am besten verkauft und scheinbar wird sich Monster Boy auch auf der Switch sehr gut oder besser oder am besten verkaufen. Und das ist doch eigentlich eine tolle Voraussetzung, um jetzt über die Nindies zu reden oder über den Nindies Showcase Spring 2018. Den widmen wir uns jetzt. Habe ich schon erwähnt, wie clever und großartig ich die Bezeichnung Nindies finde? Naja, egal, weiter im Programm. Durch die Direct führte einmal mehr Damon Baker, seines Zeichens Senior Manager, Publisher and Developer Relations bei Nintendo of America. Der hat auch, glaube ich, die letzten zwei Nindies Directs gemacht. Und los ging es dann auch mit der Ankündigung von Mark of the Ninja Remastered. Mark of the Ninja ist ein Side-Scrolling-Action-Stealth-Game und wurde erstmals 2012 für die Xbox 360 und PC veröffentlicht. Das Spiel wurde aufgrund des Gameplays gelobt und Metacritic ist ja bei 90. Die Remastered-Fassung erscheint im Herbst 2018 für Switch, Xbox One und PS4 und es ist eben so ein Side-Scrolling-Stealth-Spiel, wie schon erwähnt. Also da kann man nicht immer dann durchmetzeln, sondern muss versuchen, an den Gegner vorbeizukommen. Als nächstes wurde dann kein Spiel vorgestellt, sondern Kirk Scott, Manager, Publisher and Developer Relations von Nintendo of America und Head of Nindie Relations. Der durfte sich minimal kurz vorstellen, hat irgendwie gesagt, was er so mag, irgendwie Kuchen oder was, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und möglich also, dass Scott jetzt öfters mal bei den Nindies oder so auftritt, weil das macht Nintendo ja momentan immer, seit Iwata tot ist, Gott hab ihn selig, dass andere Leute von Nintendo ein bisschen in die Öffentlichkeit treten. Für Sommer 2018 wurde mit Fantasy Strike ein 2D Beat'em Up sowie Just Shapes und Beats, ein Musik-Rhythmus-Spiel, angekündigt. Letzteres ist für mich dabei das deutlich interessantere Spiel, da mir der kurze Gameplay-Trailer echt gut gefallen hat, vor allem optisch. Das hatte so was cool, spaciges und hey, es gibt sogar einen Story-Modus und das finde ich dann auch bei solchen Spielen immer ganz gut. Mit Garage, deutsch ausgesprochen Garage, kommt ein Top-Down-Shooter, der sich an B-Movies orientiert, zuerst für die Switch in diesem Jahr. Monsterhorden und Zombies sollen geplättet werden, um irgendwie aus dieser Garage oder aus der Welt zu entkommen. Das erinnerte mich optisch wegen der Perspektive an die ganz alten Gauntlets oder eben Chaos Engine, falls der ein oder andere sich noch daran erinnert. Das nächste Spiel war Pool Panic. Das war irgendwie seltsam, also optisch sehr verrückt, aber irgendwie so richtig gefallen hat mir dieser Artstyle nicht. Man ist diese weiße Kugelfigur und spielt in Levels Billard. Es gibt irgendwie über 100 Levels und das ist jetzt nicht wie ein Billardtisch, sondern so wie wenn man jetzt irgendwie in normale Levels in sehr verrückten Gegenden und dann sind da irgendwie Löcher und Gegner und man muss mit der Kugelfigur ins Loch irgendwie und hat mich ein bisschen an das, gab auch mal so ein Kirby Golf oder irgendwie sowas vielleicht in der Richtung, nur halt jetzt mit Billard und ja, egal, ihr werdet es irgendwann sehen. Pool Panic erscheint im Herbst 2018. Der Plattformer Bomb Chicken, der hat irgendwie mir spontan echt gut gefallen. Das ist ein, so ein 16-Bit-Optik. Man spielt ein Huhn und dieses Huhn legt keine Eier, sondern explodierende Bomben. Und was will man eigentlich mehr? Das Gameplay, das sah irgendwie ganz gut aus. Man konnte so die Bomben stapeln und dann auf höhere Plattformen kommen oder konnte dann sich mit diesen Bomben vor Gegnern schützen, allerdings natürlich nur so lange, bis sie explodieren, Geheimbereiche entdecken und natürlich halt auch die Bomben als Waffe gegen Gegner verwenden. Und das sah in dem Gameplay-Trailer für mich irgendwie ganz nett aus. Das erscheint zuerst im Sommer 2018 auf der Switch. Richtig großartig fand ich dagegen die Ankündigung von Lumines Remastered. Lumines oder Lumine? ich weiß es nicht, war damals ein Launch-Titel der PlayStation Portable und das ist so ein Puzzlespiel. Wie bei Tetris fallen da Blöcke herunter, diese bestehen aber so aus 2x2 Feldern und mit unterschiedlichen Farbkombinationen, die Zufälle generiert werden. Und man muss eben diese Farbkombination ordnen, um Kombos zu bilden. Und im Takt der Musik bewegt sich so eine Lichtschranke hin und her über den Bildschirm, die dann die diese Kombis, die man gerade irgendwie aufgebaut hat, wieder zerstört. Der Beat ändert sich dabei mit jeder Aktion. Schwierig irgendwie alles zu erklären. Das muss man auch mal selber gespielt haben. Aber es ist, ich fand das damals sehr cool, wie das immer dieses Gameplay und Musik und Rhythmus, das alles so eine Einheit gebildet hat. Und das fand ich cool und habe das jetzt auch schon ewig nicht mehr gespielt. Als ehemaliges PSP-Spiel passt es auch perfekt für die Switch. Und Lumines Remastered erscheint dieses Frühjahr für Switch, PS4, Xbox One und PC. Devolver präsentierte dann mit Reigns, Kings and Queens ein Regierungssimulator, der im Frühjahr für die Switch erscheint. Und das hatte was von Tinder oder so. Also mit einem Fingerwisch entscheidet man, ob ein Untertan bestraft wird oder ob man die Steuern senkt. So und so, oh, ist mir sympathisch. Nein, Todesstrafe. Ah, der ist nett, Steuersenkung, so, zack, 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 und dann kommen immer neue Bilder und je nachdem, wie man sich entscheidet, steigt oder sinkt der Einfluss beim Volk, Militär oder der Kirche. Und ich fand den Trailer echt lahm, so, also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass mich so ein Spiel länger als 10 Minuten, 5 Minuten unterhalten wird. Vielleicht habe ich auch diesen Trailer komplett fehlgedeutet und da ist total wahnsinnig tiefes Gameplay irgendwie noch dahinter. Ich habe es halt nur nicht verstanden. Der Ersteindruck fand ich halt echt nicht gut und da bin ich dann auch auf den Preis gespannt. Richtig angetan hat mich dagegen das Jump'n'Run Lightfall. Das erinnerte mich doch sehr an Ori and the Blind Forest und vom gezeigten Schwierigkeitsgrad wiederum an Super Meat Boy. Das ist so ein schnelles Jump'n'Run, sah sehr anspruchsvoll aus. Man muss halt zum Ausgang, wie immer, kommen und der Held kann aber eine Kiste materialisieren, die er dann als zusätzlichen Absprungspunkt nutzen kann, um dann halt Abgründe oder größere Hürden zu meistern. Das sah jetzt spontan für mich so wie ein kleiner Geheimtipp aus, für Leute, die halt so auf solche anspruchsvolle Jump'n'Runs stehen. Erscheint dieses Frühjahr für Switch und Steam. Ja, dann hatten wir West of Loafing. Das ist, das sah für mich erst super krass gewöhnungsbedürftig aus. Das ist ein Rollenspiel im Wilden Westen. Wer sich da jetzt irgendwie an Wild Arms hieß das, glaube ich, erinnert fühlt, nee, weil hier ist das eine schwarz-weiß Strichmännchen-Optik, wie wenn jetzt ein Siebenjähriger die Figuren gemalt hätte. Das Spiel wurde allerdings für PC schon sehr gut bewertet und soll eine der witzigsten Spiele der letzten Jahre sein, so richtig skurril und bizarr von den Charakteren. Und was man da so erleben kann. Ja, das ist bei Gegnerkontakt gibt es eine klassische rundenbasierte Kämpfe. Und ja, gut, ihr werdet im Frühjahr Gelegenheit haben zu gucken, ob das irgendwie euer Spiel ist oder nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob es übersetzt wird auf Deutsch. Dann ist es schon mal ein dicker Minuspunkt, wenn nicht. Also für mich jetzt zumindest. Und es hat mich jetzt nicht so angemacht. Ich glaube, das muss man selber spielen. Richtig stark fand ich dagegen Pode, keine Ahnung. Das ist ein Puzzle-Erkundungsspiel, welches man alleine oder im kooperativen Spiel mit einem Freund spielen kann. Ein Stein und ein gefallener Stern tun sich zusammen, um das Innere eines magischen Bergs zu erkunden. Ja, und dabei müssen sie halt Rätsel lösen und immer irgendwie zum Ausgang kommen. Und Grafikstil fand ich dabei so richtig gut, so auf süß getrimmt, hat mich ja im ersten Moment so ein bisschen an manche Kirbys erinnert, aber geht eigentlich doch in eine andere Richtung. Ist vor allen Dingen finde ich sehr gut, dass das, weil es bietet sich für so diese Art von Spielen an, dass es ein Couch-Koop geben wird und dann ist es, glaube ich, echt ein sehr schädliches Spiel, wenn man zu zweit vom Fernseher hockt und versucht, diese Rätsel zu lösen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Frühjahr 2018 wird's veröffentlicht. Mit The Messenger erscheint dann im Sommer für Switch, PC und PS4 ein Sidescroller, wo man als Ninja eine Dämonenarmee entgegentritt. Das erinnerte mich deswegen thematisch ein bisschen an Shinobi. Irgendwie über Optik oder vom gezeigten Gameplay hatte es sehr viel Shovel Knight irgendwie. Es hatte diesen Shovel Knight-Vibe, kann ich mal so sagen. Es ist ein 8-Bit-Optik gehalten und man kann aber auch in 16-Bit-Optik umschalten. Ich weiß jetzt nicht vom Trailer her, ob man das immer machen kann oder ob das nur in bestimmten Levels möglich ist. Fand das aber ganz cool irgendwie, dass man immer zwischen diesen beiden Stilen hin und her schalten konnte. Und Gameplay sah anspruchsvoll aus. Ja, es hat jetzt von dem Gezeigten mir durchaus gefallen. Und ich glaube, wenn einer Shinobi beziehungsweise vor allen Dingen Shovel Knight mag, könnte er hier sehr glücklich werden. Ein anderes Genre bedient Bad North. Und zwar ist das ein Echtzeit-Taktikspiel, das auch schon im Sommer 2018 für die Switch veröffentlicht wird. Und man soll eine Insel gegen Angreifer verteidigen und hat dabei eine begrenzte Anzahl an Soldaten zur Verfügung. Und stirbt ein Soldat, dann ist er auch für immer weg. Und also man kann irgendwie anscheinend nicht Einheiten großartig nachbauen, sondern so habe ich es jetzt interpretiert. Man hat eine festgelegte Anzahl von Soldaten und mit denen muss man dann auskommen und versuchen, diese Verteidigungen hinzukriegen. Die Levels werden, glaube ich, per Zufallsgenerator immer erschaffen. Von daher sollte auch lange Spielzeit dadurch ja möglich sein. Ja, und dann war das auch quasi, glaube ich, schon wieder das Ende. Und dann gab es halt noch eine größere Ankündigung. Und zwar abgeschlossen wurde die ganze Veranstaltung mit der Ankündigung von The Banner Saga 3 für Nintendo Switch, welches ebenfalls im Sommer veröffentlicht wird, wie so fast alles, was angekündigt wurde. Doch was ist denn, wenn man die Vorgänger nicht gespielt hat? Kein Problem, denn auch The Banner Saga 1 und 2 finden ihren Weg auf die Switch. So, ja, dass alle Entscheidungen, die man dort getroffen hat, man dann anscheinend mit Save, mit Speicherstand und so weiter mit in Teil 3 genommen werden können und dass man dadurch so ein ultimatives Komplett-Erlebnis kriegt. Die Banner Saga ist ein Strategierollenspiel in der Welt der Wikinger und von Kritikern hochgelobt. Das ist so ein bisschen wie vom Kampfsystem und alles. Es ist ähnlich wie bei Final Fantasy Tactics oder Fire Emblem. Es gibt rundenbasierte Kämpfe und man stellt sich so seine Gruppe zusammen aus verschiedenen Figuren, die alle unterschiedliche Vor- und Nachteile haben. Dazu gibt es Dialogoptionen, mit denen man dann, ja, dank denen man die Charaktere besser irgendwie kennenlernt. Und im Storyverlauf trifft man eben dann auch Entscheidungen, die die Story sehr stark beeinflussen und teilweise auch das Schicksal der Charaktere beeinflussen. Ich habe das Spiel selbst nun seit es angekündigt wurde, ich glaube 2014, auf dem Radar. Aber ich habe halt Banner Saga nie gekauft, obwohl ich viele Gelegenheiten hatte. Kann sogar sein, dass ich das irgendwie als PlayStation Plus Spiel irgendwo in der Bibliothek habe. Aber irgendwie, ich habe es nicht gekauft. Und wenn nicht richtig gespielt, dabei ist es so vom Setting und Genre eigentlich genau mein Fall. Ja, warum? Das weiß nur mein Unterbewusstsein. Ich weiß es nicht. Ich frage mich allerdings auch, warum die Spiele jetzt wie die Switch einzeln veröffentlicht werden und warum es nicht eine große Komplettsammlung gibt. Das hätte sich doch mal sehr angeboten, die Banner Saga Complete für Switch 1, 2, 3. Zusammenfassend wurde ich zumindest nicht enttäuscht. Für mich persönlich haben die großen Highlights aber gefehlt. Also ich fand einige Spiele, wo ich gesagt habe, ja, das kann noch interessant werden. Mein Interesse ist geweckt, ich werde es weiter beobachten. Dazu gehören dann Lightfall, dieses Podi, Lumine Remastered, Bomb Chicken, The Messenger und Mark of the Ninja, wobei Messenger und Mark of the Ninja muss ich schon für mich selbst so ein bisschen so abschwächen, weil ich nicht weiß, ob ich das wirklich auf Dauer dann mag. Ich meine, Shovel Knight habe ich beispielsweise bis heute noch nicht durchgespielt, obwohl ich es für 3DS, Switch, PlayStation 4 und glaube sogar Xbox besitze. Also genug verdient haben die Entwickler an mir. Das ist klar. Ja, eigentlich gehört auch Banner Saga, wie gesagt, zu den Titeln, wo ich dachte, ja, das könnte für mich interessieren, aber wie ich eben erwähnt habe, es wird irgendeinen Grund geben, warum ich dieses Spiel bisher noch nicht für die anderen Systeme gespielt habe. Ich werde mich mal näher damit beschäftigen. Solide Show, gibt kaum Schwächen, war kurz und bündig, ich glaube 11 Minuten oder so ging das, weswegen auch diese Podcast-Folge jetzt so kurz ist. Interessant fand ich, dass fast alle Ankündigungen nur für Frühjahr bzw. Sommer 2018 waren, weswegen ich dann stark davon ausgehe, dass wir dann nach dem Sommer wieder eine Herbst-Nindie-Showcase präsentiert bekommen. Das war's dann auch erstmal wieder von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Euer Thomas.